Und das ist auch jetzt unser Gebet, Herr, dass du auch selber sprichst und uns berührst. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, aufgerichtet von ihm ist das naheliegende Thema aufgrund des Predigttextes, den wir gehört haben. Und wir haben heute eine diakonische Mitarbeiterin in unserer Gemeinde begrüßt und für ihre Arbeit gebetet. Und ich möchte den ja in unserer Gemeinde schon durch viele Menschen und auf vielfältige Weise stattfindenden diakonischen Dienst einordnen, einmal in unser ganzes Gemeindeleben, auch ein bisschen, ja, man kann fast sagen, in die Kirche und auch die Kirchengeschichte und dabei auch auf den gerade gehörten Predigttext mich beziehen, unter einem besonderen Aspekt. Und ich werde nicht alle Bereiche dieses Textes, zu denen heute etwas sagen. Einige Psychotherapeuten sagen, dass die Mutter aller seelischen Grundbedürfnisse was ist? Das Wahrgenommen und Gesehen werden. Das Wahrgenommen und Gesehen werden. Eine Gestalt der Liebe. Nicht umsonst beginnt die Heilung der verkrümmten Frau, damit übrigens auch etliche andere Heilungsgeschichten, dass es heißt, dass Jesus sie sah. Jesus sah sie. Nun ist es interessant, dass die Diakonie in der ersten Gemeinde genau deswegen entstanden ist, das ist zumindest so die Ursprungsgeschichte von organisierter Diakonie, weil in der ersten Gemeinde Menschen übersehen wurden, nämlich die griechischen Witwen bei der leiblichen Versorgung, da heißt es wörtlich in der Apostelgeschichte 6, sie wurden übersehen. Und das kam vor die Apostel und sie erkannten, dass das natürlich nicht gut ist, aber auch, dass sie nicht alleine alles organisieren können. Ihre Aufgabe war die geistliche Versorgung. Und es brauchte Menschen, die in besonderer Weise die leibliche Versorgung im Blick haben. Denn wir sind Menschen mit Leib, Seele und Geist. Und ich möchte einmal diese menschliche Trinität in Erinnerung rufen, mit gleich noch weiteren Kreisen, aber wir haben hier erstmal unseren Leib. Ich male da nur mal ein L hin. Und so wurde die Diakonie eingesetzt. Und das große oder das griechische Wort Diakonia, von dem ja fast buchstabengetreu unsere Diakonie kommt, heißt auf Deutsch, einige wissen es, übersetzt schlicht Dienst. Und wie und der Diakonos ist der Diener. Und wie in einem Haushalt sorgt der Diener schwerpunktmäßig für die leibliche Versorgung. Er soll mit einem wachen Blick, der Diener soll mit einem wachen Blick alles im Auge haben, was die Menschen für ihren Leib brauchen. Das gute Wort sagt dann der Haus ja auch noch, aber die sollen gucken, was sie für den Leib brauchen. Und sie können sich auch an ihm wenden. Deswegen gucken wir beim Catering manchmal, hier gibt es die Leute, die sich darum kümmern, fragt die. Na? Und so gehörte von Anfang an das Achten auf die leibliche Versorgung zu den Grundanliegen der Kirche und die Grundbedürfnisse, die unser Leib hat, ich habe gerade ein seelisches genannt, die unser Leib hat, sind Essen und Trinken und ein Dach über den Kopf. Das ist weitgehend ja bei uns nicht mehr die Grundsorge. Und Paulus hat in seinen Briefen, besonders im zweiten Brief gibt es zwei Kapitel, die beschäftigen sich nur mit der Sammlung der Kollekte für die Not der Gemeinde in Jerusalem. Und er sagt extra, ich komme in ein paar Wochen, jeder lege schon jede Woche etwas am Sonntag zurück und wenn ich komme, sammle ich alles ein und bringe das dann nach Jerusalem, damit die Leute dort genug zu essen und zu trinken haben. vermutlich eine Hungersnot ist da entstanden. Und es gehörte auch dazu, für Menschen da zu sein, wenn der Leib im Alter schwach oder im Leben krank wurde. So bauten dann, als die Christen mehr wurden, erstmal für sich im Kleinen, aber dann auch große ganze Hospitäler, wo Leute Unterschlupf fanden. Und auch später dann wurden daraus, heißt ja sonst einfach nur Haushospital, wurden daraus dann Krankenhäuser. Und sie besuchten einander, wenn Menschen nicht mehr laufen und gehen konnten und nicht mehr zu der Gemeinde kommen konnten. Hinzu kam, dass man sich auch der menschlichen, der seelischen Nöte annahm. Ich mal einen zweiten Kreis hier rein. Das ist unsere Seele. Und dann gibt es noch, er spielt auch gleich noch eine Rolle, einen weiteren Innenkreis. Das ist unser Geist. Und besonders zwischen Seele und Leib, ich will da heute nicht zu viel drauf eingehen, zwischen Seele und Leib gibt es natürlich eine enge Beziehung. Und Diakonie und Seelsorge, Diakonie und Seelsorge hatten immer waren immer eng miteinander verbunden. Und das weiß schon der Volksmund, dass es da eine enge Verbindung gibt, denn da schlägt einem etwas auf den Magen. Da wird das Herz schwer. Es gibt sogar die leibliche Diagnose von Broken Heart, dass Menschen herzkrank werden aufgrund von schrecklichen Lebenserfahrungen. Da rast der Puls. Und es ist interessant, finde ich immer nur interessant, dass sich was Akustisches oder was wir hören oder erleben, setzt sich in Biochemie um, sodass man dann sogar daran sterben kann. Oder auch erfreut. Leib und Seele gehören eng miteinander, beide üben Einflüsse aufeinander aus. Das war für Christen immer klar, ist aber natürlich jetzt vielfältig auch wissenschaftlich untersucht. Übrigens kann auch der Leib die Seele beeinflussen. Wenn man im Stress gerät und innerlich hektisch wird, das kennt jeder mittlerweile, gibt dann ja auf die Uhr sogar jetzt mittlerweile so ein Ding, dann sagt man, atme mal 15 Sekunden gut durch. Ne? Und dann wird es auch innerlich etwas leichter. Löst nicht alles, aber ein bisschen. Ernst gemeint jetzt auch. Und diese Sorge um Leib und Seele gibt es im christlichen Glauben. Warum? Der Hauptgrund ist der, weil Gott diese Menschen, unsere Welt liebt, dass er in Jesus sogar gestorben ist für sie. Wie könnten dann Kinder, die ihn als Vater haben, nicht dasselbe tun? Das Kreuz kam in die Welt und damit die Liebe. Und damit, ich habe das schon hin und wieder gesagt, kam etwas völlig Neues in die Weltgeschichte hinein, etwas völlig Neues. Wir müssen uns vor Augen halten, die Menschen damals wussten nicht, wo sie mit ihren Göttern dran sind. Das waren total unberechenbare Wesen. Die mussten besänftigt werden mit Opfern und weiß was ich was. Und wenn man mal stirbt und dann vor denen ist, boah, wer weiß, was dann ist. Götter waren Unsicherheitsfaktoren, beängstigende Faktoren. Und dann kommt auf einmal einer in die Welt, der sagt, euer Gott, der Gott ist jemand, der euch liebt, euch Menschenkinder. Das Problem ist nicht Gott, der unberechenbar ist. Das Problem seid ihr, die ihr unberechenbar seid. Das war ein völlig neues Lebensgefühl. Und als das Christen erkannten, da merkten sie auf einmal, ich habe einen Gott, der mich liebt. Und das erkannten sie übrigens in ihrem Geist. Und das beruhigte die Seele und half dem Leib. Wir können uns das nicht mehr vor Augen halten, was das bedeutete. Unter anderem daran liegt der rasante Zug, durch das, dass eine ganze westliche Welt, Europa und Amerika, davon geprägt wurde. Das Kreuz kam in die Welt. Ein Gott, der mich liebend ansieht. Das war neu. Aber nun sind wir in einer Phase in unserer Weltzeit, in der das, was so heilsam in die Welt hineingekommen ist, wieder entkoppelt wird. Wir erleben säkular einen enormen geistesgeschichtlichen Umbruch. Entschuldigung, wenn ich mal ein bisschen Zeitanalyse mache. Einen geistesgeschichtlichen Umbruch. Man spricht von einem, dann sagen dann immer die Leute, einen Paradigmenwechsel. Es wird etwas völlig neu. Der christliche Glaube wird in nicht wenigen gesellschaftlichen Bereichen heutzutage als Zwangsreligion dargestellt, von der man sich befreien muss. Er wird nicht selten lächerlich gemacht, verspottet und verhöhnt. Einzelne Teile der Olympia-Eröffnungsfeier gaben schon mal einen Hinweis, wohin es, in welche Richtung das geht. Nun ist es auch so, dass sogar in der Kirche Entkopplung, die diakonische Arbeit und auch die Seelsorgearbeit zum Teil entkoppelt wird von diesem Bezug. Nun müssen wir auch sagen, das hängt natürlich mit vielen Dingen zusammen, ich kann das nur andeuten, denn der Staat übernahm, inspiriert vom christlichen Glauben im Laufe der Jahrhunderte, diakonische Arbeit. Und das war gut so. Das christliche Abendland wurde vom christlichen Glauben durchdrungen und darum, dass jeder ohne Ansehen der Person, des Geschlechts, der Hauptfarbe und religiöser Orientierung, dass ihm geholfen wird in einem christlichen Hospital. Das war die Kernausgabe. Und das hat der Staat natürlich übernommen, Gott sei Dank. Und so gibt es heute staatlich finanzierte Krankenhäuser und nicht mehr von der Kirche. Und viele Fürsorgestellen. Auch wenn es heute nicht mehr gerne gehört wird, das ist eine Frucht christlicher Bildungsarbeit über Jahrhunderte. Und davon werden wir im Moment entkoppelt von den Wurzeln, auf die das zurückgeht. Diese gute Seite hat allerdings auch eine nicht so übersehende Schattenseite, dass auch die volkskirchliche diakonische Arbeit zunehmend ein Teil der staatlichen Fürsorge wurde. Denn halten wir uns noch mal vor Augen, was das Kriterium für einen Diakon in der Urkirche war. Darum, liebe Brüder, sagten die Apostel, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben. Die hatten also ein bisschen schon Ausbildung und einen guten Ruf in der Gemeinde und voll Geistes und Weisheit sind, die wollen wir bestellen zu diesem diakonischen Dienst. Also die haben eine Verbindung in ihrem Geist mit dem Heiligen Geist. Es wurde darauf geachtet, dass die Diakonie und der Diakon, die Diakonin, innerlich mit der Quelle des Lebens verbunden sind. Die sollten den Dienst tun. Jetzt will ich keinem Mitarbeiter und keiner Mitarbeiterin im diakonischen Werk und in den Diakoniestationen den Glauben absprechen, darum geht es mir nicht. Aber strukturell spielt der Glaube keine Rolle mehr oder nur noch eine sehr geringe. Denn entscheidend für eine Einstellung ist weitgehend allein die pflegerische, kannst du das mit dem Leib umgehen, und die therapeutische Ausbildung. Und da fehlt etwas und deswegen finde ich die Anregung unseres Seelsorgeausschusses, der diese Stelle angeregt hat, gut. Die sagen, guckt, dass ihr wieder aus der Gemeinde heraus Leute findet. Das nur eine Klammerbemerkung. Und diese Entkopplung passiert auf dem Hintergrund eines Weltbildes, ich mute heute ein bisschen was zu, Hintergrund eines Weltbildes, das weitgehend hier endet. Ich mache das jetzt nicht, aber hier könnte man einen dicken Kasten drum machen. Es gibt nichts über das hinaus, was der Mensch leiblich und seelisch selber erkennt. Und alles andere wird sogar mittlerweile nicht mehr neurotisch in Frage gestellt, sondern da ist die Psychologie, ich meine, so weit, dass sie sagt, wenn dir das hilft, ist okay. Aber hier schließt sozusagen ab. Das ist das Weltbild heutzutage weitgehend, dass wir Tagesthemen und heute Journal voraussetzen. Und hier kommt unser Predigttext ins Spiel. Jesus sieht die kranke Frau und gibt selbst eine Diagnose und sagt, was? Was ist die Diagnose Jesu? Der Satan hat diese 18 Jahre gebunden. Das ist eine krasse Aussage, ne? Nun ist es so, dass die überwiegende Mehrheit der biblischen Kommentare, die ich natürlich gelesen habe, das so deutet, diese Frau hatte ein seelisches Problem durch zum Beispiel Erziehung oder familiäre oder gesellschaftliche Unterdrückung, wurde sie innerlich so gebeugt, dass das auch auf ihren Leib niedergeschlagen ist. Das ist eine gängige tiefenpsychologische Deutung dieses Textes. Das Problem ist nur, das steht da nicht. Mit einer geistlichen und finsteren Wirklichkeit, die außerhalb dessen ist, wird nicht mehr gerechnet und die über diesen Rahmen hinausgeht. Jesus aber sieht mehr. Auch da ist wichtig, Jesus sieht. Er sieht vom Himmel auch alles andere, was es noch gibt. Ich mache hier mal so ein paar X'e, schwarze bewusst rum. Und diese unsichtbare Welt ist um uns herum und sie ist nicht nur gut. Deswegen betet Luther jeden Morgen und jeden Abend, stelle deine heiligen Engel um uns herum, dass der böse Feind keine Macht an uns finde. Weitgehend ist es so, dass die normale Medizin und Psychologie mit beiden nicht mehr rechnet. Und die Kirche hat oft diese innerweltliche Sicht übernommen. Aber Jesus sieht mehr. Er sieht, dass es in diesem konkreten Fall eine Einwirkung aus der unsichtbaren, geistlichen, finsteren Macht gibt und dass diese Macht scheinbar die Macht hat, einen Menschen leiblich oder seelisch oder geistlich in Fesseln zu legen. Wir erfahren nichts über die Ursache für die Erkrankung der Frau. Wird nichts gesagt. Ich will wenigstens dazu sagen, auch für uns heute, keine finstere Macht hat eine Möglichkeit, Menschen zu binden, ohne dass es auf dieser Seite des Menschen eine willentliche Öffnung im persönlichen oder familiären Bereich gibt. Am schlimmsten ist es, wenn Menschen hier tief in ihrem Geist, wo sonst der Heilige Geist wohnen sollte, sich der Finsternis öffnen und so, oder sie gar aufnehmen. Dann spricht man von Besessenheit. Ob das bei der Frau der Fall war, wird nicht gesagt. Aber es gibt scheinbar einen Einfluss aus der anderen Welt, die vielleicht nur den Leib betrifft. Wir wissen von Menschen, die verflucht werden. Und anderen Dingen. Nun ist es wichtig, es gibt viele Heilungen im Neuen Testament, die nicht auf diese Ursache zurückgeführt werden. Das wird ja manchmal so unterstellt, die waren blöde damals, die haben das nicht gewusst, was wir wissen, deswegen empfinden die da so einen Schwachsinn. Aber es gibt viele Heilungen, da wird das gerade nicht gesagt. Zum Beispiel als die vier ihre Freunde ihren Gelähmten brachten oder als der blinde Bartimäus ruft oder als die blutflüssige Frau Jesus berührt. Da wird nichts von finsteren Geistern gesagt. Aber hier ist es so. Es braucht den geistlichen Blick Jesu. Jesus sah auch da, um das zu sehen, und es braucht eine Vollmacht gegen diese Mächte, um diese Frau zu heilen. Sie ging vermutlich schon immer zur Synagoge, denn alle wussten von ihrer Krankheit. Sie wurde auch nicht herausgemobbt. Es wirkt eher so, als wenn die da jeden Samstag wäre. Und sie wurde vermutlich auch leiblich und diakonisch versorgt. aber es brauchte die vollmächtige Zuwendung Jesu, dass er sie befreite von dieser finsteren Fessel. Und manchmal wird auch heute in der Seelsorge deutlich, dass hinter einer leiblichen Not eine geistliche Macht steht, die dann auch nicht vertrieben werden kann durch liebevolle diakonische Zuwendung. Also man kann den Leuten zu essen geben und sie besuchen, das ist ganz klar, das soll man machen. Auch nicht durch Psychotherapie, die auch gut ist, sondern allein durch Gebet im Namen Jesu. Aber dafür braucht es diesen geistlichen Blick und die Vollmacht, die nicht jedem gegeben ist. Die Frau musste 18 Jahre warten, bis der Richtige kam. Und auch das, wir dürfen aus einzelnen Heilungsgeschichten keine prinzipielle Lehre machen. Jesus weiß um die unterschiedlichen Ursachen von Krankheit und viele Krankheiten können auch durch innerweltliche Ärzte, mein Blinddarm zum Beispiel und weiß was ich, was Sie alles hatten, und Psychotherapeuten geheilt werden. Gar keine Frage. Gott sei Dank, Gott segnet das alles. Aber es gibt auch das. Was bedeutet das jetzt für uns? Ist ja auch mal nicht schlecht, so etwas mal gehört zu haben. Und was bedeutet das aber für uns? Nun, wir merken, es gibt verschiedene Ebenen in uns und die müssen alle für sich gesehen werden. Eine leibliche Not muss anders behandelt werden als eine seelische und auch als eine geistliche. Wir müssen das ganzheitlich sehen. Und das Allerwichtigste für dich und für mich ist, halte dein Herz oder dein Geist, die Bibel gebraucht beide Worte, lass da Jesus wohnen. Das ist das Wichtigste. Alles andere könnt ihr dann von mir aus jetzt vergessen von der Predigt. Lass im Herzen Jesus wohnen. Das ist das Entscheidende. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist, mein Herz auf Erden, die ein Heiligtum noch werden. Dann ist alles gut. Und das tut der Seele und dem Leib gut. Die diakonische Zuwendung hat ihre Quelle in der Liebe Jesu zu den Menschen. Diakonie lebt vom praktischen Tun. Und der du diakonisch tätig bist, und das sind wir alle auf irgendeiner Ebene, sei im Herzen bei Jesus zu Hause, damit deine Hand zum Segen wird, auch wenn du nichts sagst. Und man kann, während man Leute wäscht oder sie besucht, in der Stille beten für sie. Aber das macht nur der, der im Herzen weiß, ich bin mit Jesus verbunden. Leibliche und seelische Zuwendung sind wichtig, aber sie haben ihre Grenzen, denn unser tiefster innerer Mensch wird allein im Frieden sein und es werden allein alle Sehnsüchte gestillt. Ich habe lange überlegt, ob ich das sagen darf, aber nach langem Überlegen sage ich doch, das stimmt. Es werden alle Sehnsüchte gestillt, wenn hier im Herzen er wohnt. Sie werden nicht gestillt durch eine gute Ehe. Sie werden nicht gestillt durch wohlerzogene Kinder. Sie werden nicht erstillt durch Reichtum und langes Leben. Die tiefste Sehnsucht wird nur gestillt hier. Und da kannst du selber prüfen. Das ist übrigens eine total gute Erfahrung von innerer Freiheit. Man jagt dann nicht mehr so dem gesehen werden der Menschen nach. Ist total gut. Kann man immer nur darum bitten. In deine Hände befehle ich meinen Geist, betet Jesus. Und wenn da Ordnung ist, dann findet die Seele Halt in Not und der Leib Halt in Krankheit. Ich bleibe innerlich aufgerichtet von ihm und gehalten, selbst wenn ich äußerlich da niederliege. Aber das Heil, was hier im Geist noch ist, da sind wir von neuem geboren, gibt es erst für den Leib in der anderen Welt. Und solange das so ist, sagt Jesus, guckt, dass es euch auch leiblich gut geht. Sorgt auch für eure Seele in dieser gebrochenen Zeit. Guckt, dass ihr nicht alleine bleibt. Ihr braucht das. Und dafür braucht es Diakonie und Seelsorge. Ja, auch wir Christen werden spätestens am Ende unseres Lebens schwach werden oder sterben. Auch die geheilte Frau, die von so wahrscheinlich, gibt ja manchmal so alte Mütterchen, ich weiß gar nicht, ob es auch Väterchen gibt, ne? Aber gibt auch so alte Mütterchen, von denen sieht man das immer so, sehen vom Leben so, und dann wird die aufgerichtet und dann kann sie erstmal wieder die Menschen sehen, kann Jesus sehen, und aber die ging dann aufgerichtet durchs Leben und ist irgendwann mal gestorben, alt und schwach. Und sie machte nämlich etwas, was sehr wichtig ist. Sie lobte Gott. Und dadurch kam die Heilung nicht nur in ihren Leib an, sondern auch in ihrem Geist. Der Versuch einer kleinen Zuordnung von Leib, Seele und Geist, von Diakonie, Seelsorge und geistlichem Leben. Wir brauchen alles in unserer Gemeinde und das Ziel ist die Anbetung Gottes. Wir werden gleich ein Lied singen, da wird aufgrund von Johannes 4 berichtet, wir beten dich an im Geist und in der Wahrheit. Und der Geist ist der menschliche Geist, in dem man in der Wahrheit des Heiligen Geistes anbetet. Und dann segnet man die Seele und den Leib. Und das Gleiche passiert auch im Abendmahl. Und das wollen wir jetzt beides tun. Amen.